Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute liegt unser Schwerpunkt auf der politischen Lage Italiens und Großbritanniens und wir sprechen über mögliche Parallelen zwischen den beiden Ländern. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, Italien hat eine neue Regierung. Vergangenen Sonntag hat Staatspräsident Sergio Mattarella die Wahlsiegerin Giorgia Meloni von der rechtsgerichteten Fratelli d'Italia als neue Ministerpräsidentin vereidigt. Mit nur 28 Tagen nach der Parlamentswahl war dies für Italien fast eine Rekordzeit. Hat dich die Kabinettsliste der neuen Regierung überrascht? Namen können ja auch Programm sein.
Klaus, nein, richtig überrascht hat die Kabinettsliste nicht. Auf zwei Schlüsselpositionen haben wir proeuropäische Pragmatiker. Das Giancarlo Giorgetti, der für Wirtschaft und Finanzen zuständig ist, und Antonio Tajani, der Außenminister geworden ist und der vor einiger Zeit schon mal Präsident des Europäischen Parlaments war. Interessant ist allerdings, was für Namen einige der Ministerien jetzt haben. So gibt es jetzt ein Ministerium für Gewerbe und Made in Italy. Wobei dieses Made in Italy zwar ganz nett ist, aber hoffentlich nicht heißt, dass es nun immer italienische Unternehmen sein sollten, die in Italien produzieren. Italien braucht ja gerade auch Investitionen durch ausländische Unternehmen. Da wollen wir mal sehen, in welchem Sinne dieser Name Programm ist. Und es gibt ein Ministerium für Familie, Geburtenrate und Gleichstellung. Die Geburtenrate zu steigern ist gerade für Italien sicherlich eine interessante und wesentliche Aufgabe. Besonders wichtig dafür ist aber, dass es attraktive Arbeitsplätze im Inland gibt, damit junge Menschen nicht abwandern und sich trauen, mehr Kinder zu haben. Mal sehen, wie die neue Regierung dies demografische Problem angehen möchte.
Und wie steht es mit den ersten Äußerungen der neuen Ministerpräsidentin? Meloni hat ja, kaum dass sie ihre Ernennungsurkunde in Händen hielt, beispielsweise angekündigt, das von der Fünf-Sterne-Bewegung eingeführte Bürgergeld wieder abschaffen zu wollen. Siehst du Anzeichen, dass sie jetzt, nachdem sie ins Amt gekommen ist, von ihren eher gemäßigten Tönen im Wahlkampf abrückt und wieder an ihre früheren, radikaleren Äußerungen anknüpft?
Bisher sehe ich dafür noch keine klaren Anzeichen. Sie hat in ihrer ersten großen Rede vor dem Parlament ein klares Bekenntnis zum NATO-Bündnis abgelegt, zur Europäischen Union und zur Hilfe für die Ukraine. Sie hat auch gesagt in einigen Äußerungen als Ministerpräsidentin, dass sie sich an die Regeln halten will in Europa, dass sie aber dafür werben möchte, diese Regeln zu ändern. Sie hat auch Kritik an der Europäischen Zentralbank geübt. Das ist nicht wirklich neu aus Italien. Italien dringt seit langer Zeit darauf, die Schuldenregeln etwas zu lockern oder zumindest die Anwendung dieser Regeln neu zu gestalten. Meloni hat das deutlicher vorgetragen als frühere Ministerpräsidenten, aber so richtig neu ist das nicht. Und was das Bürgergeld betrifft, sie hat im Wahlkampf ja angekündigt, dass sie es abschaffen möchte. Und in der Sache hat sie eigentlich recht. Denn dieses italienische Bürgergeld für eine relativ begrenzte Anzahl von Menschen derzeit ist für die, die es bekommen, ausgesprochen großzügig. Und das heißt, diese Menschen haben relativ wenig Anreiz, eine Arbeit aufzunehmen. Dieses Bürgergeld entspricht nicht dem Konzept, das in Deutschland fördern und fordern heißt. Das Fordern fehlt bei diesem Bürgergeld. Und wenn Meloni da einen besseren Ansatz vorstellen möchte, dann könnte das insgesamt ganz nützlich sein. Also alles in allem bisher. Es gibt einige interessante Merkwürdigkeiten, wie beispielsweise in den Namen der Ministerien. Es gibt einige Personen mit, sagen wir es vorsichtig, interessantem Hintergrund. Aber alles in allem kann ich nicht sagen, dass sie bisher in ihren Äußerungen einen Fehlstart hingelegt hätte.
Dann werfen wir jetzt einen Blick auf ein anderes Land, das aktuell auch, kann man sagen, für politische Schlagzeilen sorgt. In Anspielung auf die jüngsten politischen Wirren im Land hat die britische Wochenzeitschrift Economist Großbritannien letzten Freitag als Brittily bezeichnet. Ist das fair?
Ja, ob Brittily, dieses Zusammenfügen der Worte Britannien und Italien, wirklich eine faire Beschreibung ist für Großbritannien, das ist nun wirklich Ansichtssache. Seit dem Brexit haben wir häufig politische Wirren in Großbritannien. Wir sehen in Großbritannien einen erheblichen Verlust an Wachstumsdynamik. Das sind Dinge, die man traditionell mit Italien verbindet. Aber ob dieses Wort Brittany wirklich mittlerweile fair ist für Großbritannien? Die Briten können mit Recht sagen, wir haben wesentlich weniger Staatsschulden als Italien. Wir haben ein deutlich besseres Rechtswesen als Italien. Bei uns geht das mit Prozessen schneller. Auch die Verwaltung ist oftmals schneller. Großbritannien hat einen flexibleren Arbeitsmarkt, eine deutlich höhere Beschäftigungsquote. Also die Briten sind in vielen Punkten deutlich besser. Die Italiener können allerdings durchaus antworten, dass zuletzt Italien eine größere politische Stabilität aufgewiesen hat, dass Italien jetzt eine Regierung hat mit einem klaren Mandat der Wähler für eine neue Premierministerin und dass zuletzt sogar die italienische Wirtschaft etwas besser abgeschnitten hat als die britische. Also man kann das sehr unterschiedlich sehen. Schauen wir auf die Wirtschaft, so sehen wir, dass nach offiziellen Zahlen die britische Wirtschaft ihr Niveau von vor der Pandemie noch nicht ganz wieder erreicht hat, während die italienische Wirtschaft schon wieder leicht drüber ist. Also insgesamt würde ich sagen, Brittany ist ein bisschen unfair gegenüber den Briten. Aber dass so ein Vergleich heute nicht als völlig absurd gilt, das spricht Bände, nämlich Bände darüber, wie sehr der Ruf Großbritanniens seit dem Brexit doch insgesamt gelitten hat.
Eine Anschlussfrage noch zu Großbritannien. Was steht dem Land unter dem neuen Premierminister Rishi Sunak bevor? Und was bedeutet seine Ernennung für die Finanzmärkte?
In Großbritannien wird hoffentlich jetzt wesentlich mehr Ruhe einkehren. Ich erwarte, dass es langweiliger wird, dass Sunak eine klassisch konservative Politik betreibt. Keine Experimente im Staatshaushalt. Er will das Haushaltsdefizit eingrenzen. Er möchte auch Steuern senken, aber eben nur bei Ausgabendisziplin. Ich denke, dass es deshalb deutlich weniger Unruhe an den Finanzmärkten in Großbritannien gibt. Wir sehen das ja bereits an den Zinsen für Anleihen. Wir sehen das bereits an der Währung, die sich deutlich erhöht hat. Weil jetzt wahrscheinlich wieder etwas mehr Ruhe einkehrt, weil vielleicht ein bisschen von dem ganz großen Misstrauen gegenüber Großbritannien, das wir bei Trustonomics gesehen haben, weil das vielleicht ein bisschen abnimmt, muss jetzt die Bank of England auch ihre Zinsen weniger aggressiv anheben, um Kapital anzulocken und die Währung vor einem weiteren Rückgang zu bewahren. Aber es bleibt nach all diesen Wirren der letzten Wochen ein gewisser Vertrauensschaden. Das heißt, auch unter Sunak werden die Zinsen in Großbritannien jetzt wohl einen etwas höheren Risikoaufschlag behalten und wird die Währung wohl etwas schwächer bleiben, als es sonst der Fall gewesen wäre.
Kommen wir zurück zu Italien. Zunächst einmal grundsätzlich. Was ist das Kernproblem Italiens? Und hat sich dies unter dem Technokraten Mario Draghi gebessert?
Das Kernproblem Italiens ist, dass seit über 20 Jahren es dort praktisch keinen Zuwachs der Produktivität gibt. Dass Italien in diesem wichtigen Bereich, der letztlich für das Wohlergehen eines Landes entscheidend ist, dass Italien dort weit zurückgeblieben ist. Weniger Trendwachstum heißt ja auch eine geringere Zunahme der Steuereinnahmen. Und das ist das Grundproblem des italienischen Staatshaushalts. Es ist nicht, dass in jedem Jahr Italien viel zu hohe Defizite hat. Die sind im Staatshaushalt oftmals relativ maßvoll. Aber es fehlt das Wachstum. Steuereinnahmen, mehr Steuereinnahmen in der Zukunft machen es halt leichter, Staatsschulden auf Dauer zu tragen. Wir sprechen ja oft über die Schuldenquote, also das Verhältnis von Schulden zur Wirtschaftsleistung. Was Italien da fehlt, ist ein kräftiger Zuwachs im Nenner, also in der Wirtschaftsleistung, um die Schuldenquote runterzubringen. Ist es unter Draghi besser geworden? Wahrscheinlich etwas, ja. Wir haben ja schon gesagt, dass zuletzt das italienische Wachstum im europäischen Vergleich auch gegenüber Großbritannien gar nicht so schwach gewesen ist. Draghi hat vermutlich durch ein paar kleine Reformen etwas durchaus bewirkt. Und es gab auch vor ihm schon einige Reformen. Allerdings muss man auch sagen, dass Draghi in Italien zuletzt mehr Geld ausgegeben hat als frühere Regierung. Da er ein großes Vertrauen an den Finanzmärkten genießt und genoss, konnte er sich das leisten. Auch das Post-Pandemie-Programm Europas mit großen Finanzspritzen für viele Länder, auch für Italien, hilft ja. Also bisher ist noch nicht klar, ob tatsächlich das Trendwachstum in Italien dauerhaft angestiegen ist oder ob es doch nur kurzfristige Effekte sind, die zurzeit die italienischen Wirtschaftsdaten etwas besser aussehen lassen als die von manch anderen Ländern in Europa, aktuell wahrscheinlich auch besser als die von Deutschland.
Das legt die Frage nahe, du ahnst es vielleicht schon, was müsste Italien tun, um dauerhaft auf einen grünen Zweig zu kommen?
Ja, Italien muss sein Trendwachstum erhöhen. Bisher liegt dieses Trendwachstum in den letzten 20, 25 Jahren bei knapp 0,5%. Das ist viel zu wenig. Was braucht Italien dafür? Es braucht vor allen Dingen schnellere Entscheidungen der Verwaltung. Es braucht schnellere Entscheidungen der Justiz, damit Rechtsunsicherheit bei Zivilprozessen, wenn zwei Geschäftspartner sich streiten, wer bekommt Recht, damit diese Rechtsunsicherheit viel schneller aufhört. Das ist ein großes Hemmnis für ausländische Investitionen, diese Langsamkeit vieler Prozesse in Italien. Italien muss zudem regulatorische Bremsen lösen, die das Wachstum von Kleinunternehmen behindern. Italien hat sehr viel gute, lebhafte, lebendige Kleinunternehmen, aber die wachsen nicht in vielen Fällen zu dem heran, was wir in Deutschland als Mittelstand haben. Da gibt es einige regulatorische Hürden. Und im Sozialsystem muss Italien bessere Anreize setzen, Arbeit aufzunehmen, statt Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen. Das haben wir kurz schon angesprochen. Fördern und fordern ist etwas, das Italien so sehr braucht, wie Deutschland das vor 20 Jahren brauchte.
Siehst du Chancen, dass sich die neue Regierung Italiens insgesamt auf den richtigen Weg begibt?
Eine gewisse Chance sehe ich schon. Diese Regierung hat ja ein klares Mandat der Wähler und sie will durchaus deregulieren. Aber ob die Koalition aus drei Parteien mit unterschiedlichen Vorstellungen und einigen sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten an der Spitze, wir denken an Berlusconi und Matteo Salvini, ob die wirklich sich auf vieles dann einigen kann, viel bewegen kann, ist unklar. Das Made in Italy, das wir schon angesprochen haben, das kann ja auch auf einen gewissen Protektionismus hindeuten. Wenn es in Italien darauf hinausläuft, dass man dann doch lieber eher Subventionen versucht zu verteilen und sich mit Europa über die Subventionsregeln zu streiten, statt Wettbewerb zu fördern, dann würde es schwierig. Wenn es in Italien so ist, dass man eine gewisse Abneigung gegen die Übernahme italienischer Firmen durch ausländische Firmen entwickelt, die es ja in vielen Ländern immer mal wieder gibt, dann wäre das auch nicht förderlich. Also es ist unklar, ob aus den guten Vorsätzen, die Meloni tatsächlich hat, ob da tatsächlich sehr viel rauskommt. Aber immerhin, es ist ein neuer Anfang und damit auch eine gewisse Chance.
Gerade bei den derzeit stark steigenden Zinsen ist das Thema Staatsschulden für Italien besonders wichtig. Wir hatten früher schon mal diskutiert, dass du eine Schuldenkrise kurzfristig für unwahrscheinlich hältst, aber diese langfristig durchaus denkbar sei. Hat sich deine Meinung dazu geändert?
Klaus, nein, da hat sich meine Meinung bisher nicht geändert. Kurzfristig denke ich, dass Frau Meloni eben eine Politik betreibt, bewusst betreibt, die die Finanzmärkte nicht in große Unruhe versetzt. Dass sie zwar die Regeln in Europa ändern, aufweichen möchte, das möchten ja auch viele andere, dass sie diese Regeln aber nicht grob verletzt. Dass sie eine Haushaltspolitik betreibt, die anders als Liz Truss in Großbritannien vor einigen Wochen, eine Haushaltspolitik, die tatsächlich nicht zu viel Ausgaben und zu wenig Steuereinnahmen hat. Langfristig aber bleibt das bereits angesprochene Problem, Italien hat zu wenig Produktivitätszuwachs, das Trendwachstum ist zu gering und damit ist eben das, was man als künftige Steuereinnahmen erwarten kann, begrenzt. Wenn Italien nicht auf Dauer sein Trendwachstum durch die bereits diskutierten Reformen erhöhen kann, dann kann es irgendwann tatsächlich eng werden. Eine italienische Schuldenkrise in der Zukunft bleibt ein erhebliches Risiko, auch wenn wir sie kurzfristig wahrscheinlich vermeiden können.
Holger, werfen wir zum Abschluss wie üblich einen kurzen Blick auf die Lage am Gasmarkt. Schließlich ist der Gaspreisschock das große Thema für Verbraucher, Unternehmen und die Konjunktur in Deutschland und Europa. Die Speicher sind gut gefüllt und die Gaspreise sind am Markt zuletzt erheblich gefallen. Das ist fast eine Wiederholung der Frage einer unserer letzten Folgen. Können wir aufatmen oder steht uns trotzdem ein harter Winter bevor?
Wir können ein bisschen aufatmen. Ja, die Speicher sind gut gefüllt in der Europäischen Union zu knapp 94%, in Deutschland zu knapp 98%. Viel mehr geht nicht. Die Preise haben auch deshalb nachgegeben, weil bei diesem hohen Speicherstand jetzt eben nicht mehr zu jedem Preis alles verfügbare Gas auf dem Weltmarkt aufgekauft werden muss. Zuletzt hat auch das milde Wetter geholfen, das die Nachfrage nach Gas zusätzlich vermindert hat und deshalb auch die Preise gerade am aktuellen Rand gedrückt hat. Die Chancen stehen gut, dass im Winter Gas nicht rationiert werden muss, nicht in Deutschland, nicht in anderen großen europäischen Ländern. Das sagen wir ja schon seit Monaten, dass wir vermutlich die Rationierung vermeiden können. Das ist nichts Neues, aber Woche für Woche sagen wir es jetzt, mit noch mehr Überzeugung als vorher. Aber sparen muss sein. Die Vorhersage, wir können Rationierung vermeiden, beruht darauf, dass wir glauben, angesichts der immer noch sehr hohen und für Verbraucher wahrscheinlich noch steigenden Preise, es doch weitere Einsparungen gibt. Und natürlich, das Risiko ist auch da, dass wenn dieser Winter sehr kalt wird, wenn der nächste Winter ebenfalls sehr kalt wird, dass es dann vielleicht im Winter nach diesem Winter doch nicht mehr reichen könnte ohne Rationierung. Ein Teil der Geschichte, dass wir Energie, gerade Gas, einsparen, ist Ausdruck dessen, dass wir ja eine Rezession erwarten, einen Rückgang der Wirtschaftsleistung als Folge der hohen Preise für Gas. Also alles in allem, aufatmen können wir ein bisschen schon. Rationierung wird wahrscheinlich vermieden, aber das heißt nicht, dass uns die Rezession in diesem Winter erspart bleibt, denn bei den hohen Preisen werden Unternehmen ihre Produktion zum Teil zurückfahren müssen und bleibt Haushalten weniger Geld für andere Dinge als für die Energierechnung übrig. Also eine Winterrezession steht uns bevor, auch wenn die Gaslage sich ein bisschen entspannt hat. Ab dem kommenden Frühjahr wird es dann hoffentlich deutlich besser.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
In der kommenden Woche werden die USA unser Schwerpunkt sein. Wir blicken auf Wirtschaft und Finanzmärkte sowie die politischen Aussichten unmittelbar vor den Kongresswahlen am 8. November. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns wie gewohnt gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.